Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauchen wir wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Zum Auftakt nach der Sommerpause starten wir mit einem Special, welches wir doppelt hier im Deep Dive Cleantech Podcast als auch in unserem Schwesterformat Let's Talk Change ausspielen. Ich habe mich nämlich im Sommer getroffen mit Milan Nitschke, Geschäftsführer vom Windprojektierer SL Naturenergie, und André Matuschek. Er ist Standortleiter von ThyssenKrupp in Hagen, um nämlich darüber zu sprechen, wie wir auch hochindustrielle Prozesse auf erneuerbare Energien umstellen können. In Hagen haben SL Naturenergie und ThyssenKrupp dahingehend ein beispielhaftes Projekt realisiert. Nach unserem Gespräch haben wir auch eine gemeinsame und sehr eindrucksvolle Werksbesichtigung gemacht. Auf dem Weg zu den Hochtemperaturöfen kamen wir schon an der Stelle vorbei, wo die großen Kabel eines nahegelegenen und sogar aus unserer Perspektive noch sichtbaren Windkraftstandortes zur Stromversorgung ankamen. In den Produktionshallen selber war vor allem der Lärm der Stahlverarbeitung prägend. Mit Ohrenschützern ausgestattet bewegten wir uns immer näher an die Öfen, die sich öffneten und schließen, um zunächst kalten Stahl in die Öfen zu schieben, der durch eine sehr hohe Erhitzung zu einem warm gewalzten Band verarbeitet wurde. Es wurde nicht nur unerträglich heiß, je näher wir kamen. Der glühende Stahl war so grell, dass dieser kaum anzugucken war. Am Ende des Prozesses wurde alles mit Wasser wieder heruntergekühlt. Es war wirklich sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher Kraft erneuerbare Energien auch hochindustrielle Produkte, wie in diesem Fall stahlbasierte Vorprodukte für die Automobilindustrie, helfen können herzustellen. Ein Gesamteindruck bleibt: Eine hundertprozentige Versorgung eines Industrielandes wie Deutschland wird nicht an den Potenzialen, nicht an der Technik und auch nicht an den Kosten der erneuerbaren Energien scheitern. Aber jetzt zu unserem Gespräch mit den beiden Initiatoren des Projektes Milan Nitschke von SL Naturenergie und Andro Matuschek von ThyssenKrupp. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier in einer absoluten Premiere unterwegs, denn ich habe den Anlass genommen und bin einmal quer durch die Bundesrepublik gereist, nämlich nach Hagen und Limburg. Und wie es der Zufall will, sogar meine alte Heimatstadt. Und der Zufall, der uns hier alle nämlich zusammenbringt, auf der einen Seite Milan Nitschke, nämlich Geschäftsführer von SL Naturenergie, und André Matuschek, er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von der ThyssenKrupp Limburg GmbH. Was uns hier zusammenführt, ist nämlich, dass es hier eine einmalige Situation gibt in Deutschland, dass nämlich zum ersten Mal durch grüne Energie ein Produktionsbetrieb versorgt wird. Herr Matuschek, steigen Sie gleich mal ein. Was ist das Besondere hier vor Ort?
Ja, das Besondere hier vor Ort ist, dass, wie Sie es in Ihrer Anmoderation sagen, wir sind das erste Industriewerk, das zu einem beachtlichen Teil den Strombedarf mit grüner Energie, mit grünem Strom aus der Nachbarschaft versorgt.
Aus der Nachbarschaft, Binan, wir duzen uns ja, und heißt genau, wie weit entfernt sind diese Anlagen und was sind das für Anlagen?
Das sind vier große Enercon-Windenergieanlagen, 138 Meter Rotordurchmesser, und die sind jetzt gerade neu installiert worden, etwa 4 Kilometer von hier, oben über Hohenlimburg.
4 Kilometer weit entfernt heißt, hier gibt es eigentlich eine direkte Stromversorgung, ein direktes Kabel. Kann man sich das so vorstellen?
Ja, das ist das Schöne. Wir haben tatsächlich direkt ein Kabel legen können. Und das geht auch tatsächlich nur hier in diesem Betrieb. Da hängt niemand anders dran. Das heißt, der Strom geht vom Windpark hierher, berührt gar nicht das öffentliche Netz und wird direkt hier im Werk verbraucht.
Bevor wir da gleich ein bisschen tiefer einsteigen, Milan, von der Produktionsseite her möchte ich, also von der Energieproduktionsseite, möchte ich ganz gerne von Ihnen, Herr Matuschek, noch mal ein bisschen mehr erfahren. Was machen Sie denn eigentlich hier vor Ort in Hagen und Limburg?
Das ist eine Frage, da muss ich den Bogen ein bisschen größer und ein bisschen weiter spannen. Hier in Hohenlimburg geht die Stahl- und Metallverarbeitung bis in das Jahr 1619 zurück. Das heißt, über 400 Jahre Tradition, die wir hier haben, urkundlich erwähnt. Und wir haben etwa vor 200 Jahren hier unsere Produktion in Hohenlimburg am Langenkamp etabliert. Das Produktionsgebäude, das existiert heute noch, beherbergt unser Gästehaus, steht unter Denkmalschutz. Und zum Wesentlichen, wurde in diesen Jahren, also vor 200 Jahren, die das Unternehmen entwickelt, vorangebracht durch eine Industriellenfamilie, die Familie Boeing. So kleine Randnotiz, ein Nachfolger der Familie Boeing hat in den USA den Flugzeughersteller Boeing gegründet. Also wir haben auch weltweit hier unsere DNA und unsere Fußabdrücke hinterlassen. Seit 70 Jahren sind wir hier mit unserer Mittelbahnstraße an diesem Standort, direkt an der Lenne am Start. Also auch hier ein Jubiläum im nächsten Jahr.
Jetzt muss ich doch mal die Frage stellen. Also 400 Jahre an diesem Standort. Das heißt, da gab es doch einige Jahrhunderte, wo Sie ja ohnehin schon komplett auf erneuerbare Energien ausgerichtet waren.
Am Anfang war es mit Sicherheit so. Ne? Die Keimzelle ist natürlich die Wasserkraft, ja, die Industrie hier maßgeblich geprägt hat. Aber heute sind wir ein Unternehmen, das in guten Jahren etwa 1 Million Tonnen Stahlprodukte walzt, mit knapp 1000 Mitarbeitern. Und Kolleginnen und Kollegen, einer der größten Arbeitgeber hier im Lennetal. Und die Produktion, die wir hier durchführen, ist sehr energieintensiv. Das heißt, wir verbrauchen hier pro Jahr etwa 650 Gigawattstunden an Energie. Das entspricht so grob einer 100.000 Einwohnerstadt, wie hier in der Nachbarschaft beispielsweise Iserlohn. Und dann ist es natürlich uns ein Anliegen, vor dem Hintergrund dieses Energiebedarfs auf das Thema Klimaschutz, auf das Thema Emissionsreduzierung und Dekarbonisierung zu schauen.
Wenn wir jetzt sagen, dass der Energieverbrauch so hoch ist wie eine 100.000 Einwohnerstadt in Milanitschke, wie viel Strom erzeugen denn dann diese 4 Windkraftanlagen? Also wie viel Prozent von diesen 100.000 Einwohnern können denn rein theoretisch dann versorgt werden?
Also wenn ich hier alleine den Strombedarf im Werk nehme, dann eben in der Analogie zu den 100.000 Einwohnern, davon decken wir etwa können wir rechnerisch etwa die Hälfte alleine mit dem Windpark oberhalb von Hohenlimburg decken. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass der Strom natürlich immer nur dann in Echtzeit auch genutzt werden kann, wenn das Werk produziert. Da kommen wir auf etwa 40% der gesamten Stromnachfrage des Werkes hier vor Ort.
Das ist genau wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Ja, der gesamte Energiebedarf, der teilt sich auf Gas und auf Strom. Ein Großteil des Energiebedarfs ist tatsächlich Gas und etwa gut 100.000, 120.000 Gigawattstunden pro Jahr fällt dann auf Strom. Und das ist dann genau der Anteil, den der Nietzsche gerade beschrieben hat.
Das ist eine Menge Strom. Kann denn theoretisch dieses Werk dann auch durch 100% erneuerbare Energien, also durch 100% Windkraft auch versorgt werden?
Wir reden ja gerade mal über 4 Windenergieanlagen. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was möglich ist, ist das mal ein kleiner Anfang. Also theoretisch wäre das auch denkbar, wobei man immer ein bisschen gucken muss. Wir müssen ja die Sicherheit haben, dass einmal, wenn kein oder wenig Wind weht, ausreichend Strom da ist. Das heißt, muss immer auch eine Möglichkeit geben, andere Mengen dazu zu holen. Und auf der anderen Seite haben wir Zeiten, in denen das Werk hier in Winterpause ist oder eben keine Produktionsschicht fährt gerade. Und auch dann, wenn wir Strom produzieren, der muss dann weiter übers Netz geleitet werden. Da haben wir übrigens auch eine Regelung für gefunden, dass der Strom dann vom weiteren ThyssenKrupp-Konzern übernommen wird und an anderen Standorten verbraucht werden kann. Das heißt, der gesamte Strom aus den Anlagen geht nur und ausschließlich an ThyssenKrupp-Stil. Und eben der absolute überwiegende Teil hier an den Standort Hohenlimburg. Also ja, man kann das machen mit 100% Windenergie. Am Ende wird es auch in wesentlichen Zeiten, nämlich dann, wenn die Sonne nicht scheint, mal so sein, wenn wir eine Energieversorgung haben, die 100% auf erneuerbare Energien aufbaut. Aktuell ist es so, dass wir uns da langsam rantasten und erstmal mit den 40-50% angefangen haben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, wird das, was zumindest zeitweilig zu viel an Energie erzeugt wird, dann über das öffentliche Netz an die anderen Thyssen-Standorte verteilt. Wie ist denn jetzt der umgekehrte Fall dann genau? Also wenn tatsächlich auch zu wenig dann da ist, woher beziehen Sie denn dann den notwendigen Strombedarf?
Dann passiert im Grunde genommen das Umgekehrte, dass wir dann den Strombedarf aus dem öffentlichen Netz decken.
Das Ganze folgt ja einer ganz klaren Dekarbonisierungsstrategie auch von Thyssen. Und da haben Sie sich ja auch sicherlich angelehnt an die Ziele der Bundesregierung, die ja vorsehen, bis 2045 Deutschland klimaneutral zu machen. Mhm. Welche anderen Optionen hätten Sie denn sonst gehabt, außer jetzt tatsächlich direkt Windkraftstrom zu beziehen?
Ja, wir haben ja wie erwähnt, zwei Energiearten, die wir hier im Wesentlichen einsetzen, Strom und Erdgas. Für Strom haben wir jetzt den ersten großen Schritt gemacht. Aber unser Standort, die Menschen, die hier arbeiten, zeichnen seit jeher eine große Innovationsfreude aus. Und deswegen haben wir auch weitere Projekte, nicht nur in der Konzeption oder Planung, sondern bereits in der Abarbeitung. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir einen unserer großen Öfen, wir betreiben hier zwei sogenannte Hubbalkenöfen, die mit Gas betrieben werden, die etwa 500 Gigawattstunden an Energie, an Erdgas pro Jahr verbrauchen. Und den größeren dieser Öfen, der etwa zwei Drittel unserer Produktion abdeckt, der wird aktuell in vier Bauschritten umgebaut und ist Anfang nächsten Jahres zumindest in einem ersten Schritt in der Lage, 60% Wasserstoff einzusetzen und durch kleine Modifikationen dann auch auf 100% Wasserstoff zu gehen. Das heißt, wir sind bereit, wir gehen hier in Vorleistung und sobald Wasserstoff in größeren Mengen verfügbar ist, können wir dann den nächsten Schritt gehen und dann zusätzlich zum Strom auch unsere Öfen, die sehr energieintensiv sind, dann mit Wasserstoff betreiben.
Milan, du bist ein sehr erfahrener Energiemanager in Deutschland, der seit über 20 Jahren sehr aktiv in die Energiewende auch vorantreibt. Mhm. Was macht denn dieses Projekt denn jetzt so besonders aus? Und warum haben wir denn nicht noch schon häufiger solche Projekte bislang gesehen?
Also am Anfang habe ich ehrlich gesagt, das ist gar nichts Besonderes. Also so naheliegend, da ist ein Industriewerk und da ist ein Windpark, ein Kabel verbunden, fertig. Tatsächlich ist es trotzdem das allererste Mal in Deutschland, dass es gemacht wurde, weil da sehr, sehr viele Regularien vorstehen, die erstmal alle überwunden werden müssen. Also es fängt damit an, dass das Energiewirtschaftsgesetz eine Direktleitung so definiert, dass sie maximal 5 Kilometer sein darf zu einer sogenannten Kundenanlage. Auch das ist neu. Vorher war das gar nicht definiert und da war immer nur die Rede vom unmittelbaren räumlichen Zusammenhang. Jetzt kann man vielleicht eine Solaranlage auf ein Werksdach setzen und hat einen unmittelbaren räumlichen Zusammenhang. Aber wie macht man das mit einem Windpark, der schon aufgrund des Emissionsschutzrechts einen bestimmten Abstand zur Bebauung halten muss? Der ist immer ein Stückchen weg. Und sinnvollerweise ist er auch da, wo am meisten Wind weht. Also muss man da auch Regeln für finden. Ich bin sehr dafür, dass die Bundesregierung und die Koalition dieses Thema auch nochmal aufgreift. Ich habe Hoffnung, dass es passiert. Das ist einfach ein Entbürokratisierungsthema, Direktbelieferung einfacher zu machen. Wir haben genau genommen hier ungefähr ein Jahr an diesem Projekt geknuspert, bis wir denn tatsächlich mit aufwendigen Vertragsverhandlungen eine rechtssichere Lösung gefunden haben, der wir das umsetzen konnten. Das ist natürlich etwas, das macht man einmal und die nächsten Projekte sollten nach Möglichkeit schneller gehen. Und auch nicht nur von uns umgesetzt, gerne auch, aber eben auch von anderen, die Windparks betreiben oder die Strom brauchen. Von diesen Lösungen wie hier brauchen wir ganz viele in Deutschland.
Wie sind Sie beide denn eigentlich zusammengekommen? Also warum mit SL Energie und Naturenergie? Und wie kam es, Milan, vielleicht auch nachher noch für dich zur Beantwortung dazu, dass gerade hier dieser Standort so spannend war für euch?
Wir haben einen Netzanschluss gesucht und dann kamen mehrere Möglichkeiten in Betracht. Und eine Möglichkeit wäre ja hier auf dem Werksgelände. Und jetzt könnten wir doch vielleicht einmal wirklich das umsetzen, was wir alle im Kopf haben. Dazu sagen, also ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren worden, aufgewachsen. Für mich hat Industrie immer eine große Bedeutung gehabt im Industrieland. Unser Unternehmen hat den Sitz in Gladbeck im nördlichen Ruhrgebiet. Das heißt, wir wollten das eigentlich immer schon machen. Und jetzt war die Gelegenheit einmal da und dann sind wir eben auf Herrn Matuschek zugegangen und sagt, wie wär's, braucht ihr nicht Strom?
Und da haben Sie erstmal abgewogen, Herr Matuschek, oder?
Nein, eigentlich ganz im Gegenteil. Also ich fand von Anfang an die Idee, diesen Ansatz faszinierend, hier in unmittelbarer Nähe grünen Strom bei uns im Werk einzusetzen. Aber wir natürlich auch von unserer Seite Neuland betreten. Unser Kerngeschäft ist auch gerade hier in Hohenlimburg das Warmwalzen von Stahl. Und wir mussten uns hier doch an einige Themen langsam rantasten. Und am Ende hat aber so der gemeinsame Wille, das Projekt auch in die Tat umzusetzen, das entscheidende Momentum gegeben ist, auch umzusetzen.
Das Warmwalzen von Stahl ist ja, wie Sie ja schon mehrfach hervorgehoben haben, ein sehr energieintensiver Produktionsbetrieb. Jetzt sprechen wir dieser Tage, Wochen und Monate und auch Jahre ja auch schon davon, dass Deutschland Wettbewerbsfähigkeit verlieren könnte aufgrund der grünen Transformation, aufgrund dieser Ziele, klimaneutral zu werden. Teilen Sie diese These, also vor allen Dingen jetzt auch vor dem Hintergrund dieses sehr konkreten Projektes? Wird auch hiermit Ihre Produktion teurer?
Also erstmal ist es so, dass wir durch den Einsatz von grünem Strom unsere CO2-Emissionen um etwa 11% absenken können, was schon ein signifikanter Wert ist. Und das zu Kosten, die uns zumindest Planungssicherheit geben. Die Wettbewerbsfähigkeit, die wir hier mit unserem Unternehmen haben, ist ja ausgeprägt und basiert auf einer sehr stabilen, integrierten Wertschöpfungskette mit unseren Kunden. Beispielsweise aus der Kaltwalzindustrie, die auch seit vielen Generationen hier im Lennetal ansässig sind. Manche nennen das Lennetal auch das Silicon Valley der Kaltwalzindustrie. Manche sagen ein bisschen hochgegriffen, finde ich aber gar nicht. Wir haben hier eine weltweit einzigartige Wertschöpfungskette. Und für mich ist es wichtig, dass wir hier einen Konsens haben zwischen uns, unseren Kunden, aber auch dem gesamtgesellschaftlichen Ansatz, hier die grüne Transformation voranzutreiben.
Ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, der einsichtig ist öffentlich, zumindest über den einstelligen Berufsprofilen, dass Sie auch viel Erfahrung in China haben und auch in den USA. Aber haben wir da nicht trotzdem auch wirklich eine ganz starke Wettbewerbsverzerrung auch vorliegen, nach wie vor zwar den USA und eben auch Europa?
Ja, es ist mit Sicherheit ein gravierendes Thema. Wir wissen, dass wir im weltweiten Wettbewerb Energiekosten haben, die doch deutlich höher sind, als es ähnliche Industriesegmente in den USA oder auch in China haben. Von daher ist es wichtig, hier ein Level Playing Field zu schaffen und die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dieser starke Industriestandort auch überlebensfähig ist.
Milan, die Erzeugungskosten erneuerbarer Energien standen ja immer unter dem Ruf, noch sehr, sehr teuer zu sein. Kannst du etwas einen aktuellen Einblick geben über die Kostenentwicklung der Stromproduktion, insbesondere im Windbereich?
Also wir haben erstmal bei den Anlagen die Leistung erheblich gesteigert. Wir haben damit auch die Erzeugung gesteigert, weil wir in ganz anderen Höhen gegenwärtig den Windstrom nutzen. Früher waren die Anlagen vielleicht 100 Meter hoch, jetzt sind sie mit einer Gesamthöhe von 250 bis 270 Metern deutlich höher. Da ist sehr viel mehr Wind. Dann ist man im Binnenland in Verhältnissen wie an der Küste. Das hat natürlich auch die Kosten gesenkt, so dass wir jetzt durchaus zu Preisen von 5, 6 Euro Cent pro Kilowattstunde Strom produzieren können. Tatsächlich haben wir noch mit so viel Auflagen zu kämpfen und die Genehmigungszeit, bis man dann einen Windpark tatsächlich realisieren kann, ist immer noch so lange, auch wenn sich einiges gerade bessert, dass man tatsächlich da noch ein bisschen was drauflegen muss, weil über diese Zeit kann man auch Projekte verlieren, da sind Risikokosten drin. Deswegen sind wir da noch ein bisschen drüber. Aber in der Größenordnung spielt sich das ab. Bei Solar-Großanlagen ist es ähnlich gegenwärtig. Also die erneuerbare Energien, Strom, Erzeugungskosten liegen irgendwo in dieser Größenordnung und werden künftig auch noch weiter runtergehen, je mehr die Anlagen auch mehr Leistung bringen können. Das, was wirklich besonders ist hier, ehrlich gesagt, unsere beiden Unternehmen vor 20 Jahren hätten sich sehr kontrovers gegenübergestanden. Da hat die energieintensive Industrie vehement protestiert gegen den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, weil sie die Befürchtung hatten, dass alles dadurch nur teurer werden würde. Und natürlich waren die Erneuerbaren am Anfang auch teurer. Und irgendwer muss das dann auch immer zahlen. Jetzt wissen wir, die Welt wird später ganz anders aussehen. Überall wird die Energiebereitstellung durch erneuerbare Energien günstiger sein als durch fossile. Das heißt, am Ende werden überall erneuerbare Energien Stahlweiterverarbeitung, auch die Stahlproduktion energetisch versorgen. Nur haben wir es dann immer noch mit Ländern zu tun, die halt ein Vielfaches an Subventionen da reinstecken, wie China oder jetzt auch die USA, als das in Deutschland der Fall ist. Und wir haben hier halt eine sehr starke Industrie, die hat es geschafft, auch mit höheren Energiepreisen bisher sich im Wettbewerb zu halten. Sie braucht aber jetzt dringend Lösungen. Deswegen ist auch dieses Projekt eine Lösung, weil wir hier den Strom direkt dann zu den Erzeugungskosten auch ins Werk liefern können und das Werk den Strom so beziehen kann, ohne das öffentliche Netz zu nutzen und damit auch Netzentgelte sparen kann. Das ist quasi auch eine Industrieförderung, die hier technisch ermöglicht wird. Aber das ist auch wirklich bitter nötig, weil ich denke, da muss Herr Matuschek vielleicht gar nicht viel zu sagen, das kann man auch als Außenstehender beurteilen. wenn man es mit chinesischer Stahlproduktion zu tun hat und den entsprechenden staatlichen Mitteln, die da reinfließen, dann wird sich die deutsche Stahlbranche einfach massiv lang machen müssen und braucht da jede Unterstützung, die sie kriegen kann.
Ist das dann nicht direkt vor dem Hintergrund, Herr Matuschek, auch ein riesengroßer Wettbewerbsvorteil eigentlich, also tatsächlich in diese grüne Produktion einzusteigen? Denn die Chinesen werden es ja so oder so billiger machen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie starten mit einem grünen Produkt, da ist möglicherweise auch der Markt bereit, auch ein Premium dafür zu bezahlen.
Ja, das ist genau der Ansatz, den wir verfolgen. Aber auch für diese Zahlungsbereitschaft, für dieses Premium müssen natürlich entsprechend die Rahmenbedingungen gebildet werden. Und der Weg dahin ist in der Tat momentan doch sehr lang. Und solange es diese Zahlungsbereitschaft aufgrund der Rahmenbedingungen noch nicht gibt, ist es in der Tat schwierig, hier wettbewerbsfähig voranzukommen. Wir haben die Lösungen, wir haben die technischen Fähigkeiten, das zu tun. Das zeigen wir hier, das stellen wir unter Beweis mit unserem regionalen Leuchtturmprojekt, was wir hier in die Tat umsetzen. Aber um die gesamte Stahlindustrie zu dekarbonisieren, und da spreche ich jetzt tatsächlich von der Stahlerzeugung, ja, ein Großteil der CO2-Emissionen resultiert aus der Stahlerzeugung durch die Reduktion mit Kokskohle. Und hier ist der Weg über den Einsatz von Wasserstoff natürlich maßgeblich davon geprägt, ob wir Wasserstoff auch perspektivisch zu wettbewerbsfähigen Kosten bekommen.
Wie sieht denn so ein idealer Versorgungsmix aus? Also zwischen direkter grüner Stromversorgung auf der einen Seite und der grünen Wasserstoffversorgung auf der anderen Seite?
Ja, es sind zwei unterschiedliche Themen in dem Prozess, den wir haben. Also bei uns hier am Standort sind etwa um die 80% unserer Energie sind Gas, mit dem wir unsere Stahlblöcke, die wir hier walzen, erhitzen auf eine Temperatur von einer Umgebungstemperatur auf 1200 bis 1300 Grad. Das ist einfach die Temperatur, die wir brauchen für den Walzprozess. Und der Strom, der dient dazu, um entsprechend in den Walzwerken die ganzen Antriebe mit Energie zu versorgen. Also von daher können wir jetzt nicht beliebig Strom gegenüber Gas substituieren.
Also wir haben ja gerade viel darüber gesprochen, wie jetzt die Energieversorgung rein technisch und physisch auch funktioniert. Aber wie ist denn das Geschäftsmodell eigentlich dahinter? Also gibt es da so eine Art längerfristigen Abnahmevertrag? In Deutschland haben wir auch noch sowas wie das Erneuerbare Energiengesetz. Also wie steht das alles im Verhältnis zueinander?
Also wir haben hier ein sogenanntes PPA, ein Power Purchase Agreement. Das ist einfach ein bilateraler Stromliefervertrag zwischen Windpark und Abnehmer, also dem Industriewerk hier von ThyssenKrupp Hohenlimburg. Es wird oft die Frage gestellt, braucht ihr denn dann eigentlich noch das Erneuerbare Energiengesetz, wenn ihr so tolle Direktlieferverträge, PPAs, abschließen könnt? Ja, klar brauchen wir das noch, weil es braucht auch eine darüber hinausgehende Sicherheit. Dafür ist das Erneuerbare Energiengesetz im Wesentlichen noch da. Es geht gar nicht mehr darum, dass so hohe Vergütungen gezahlt werden oder so viele Vergütungen, sondern der Strom wird produziert, wird in den Handel gegeben, wird vielleicht auch so direkt vermarktet, direkt geliefert. Aber ich muss auch, wenn ich eine Investition tätige, die in der Größenordnung von zweistelligen Millionenbeträgen sind, muss ich halt auch eine Sicherheit haben. Und die Sicherheit besteht jetzt nicht darin, dass ich einen 3-, 4-, 5-jährigen Liefervertrag abschließe, sondern ich muss die Sicherheit haben, dass ich 20 Jahre lang mit meinen Anlagen Strom produzieren, einspeisen und das auch vermarkten kann. Dafür ist das Erneuerbare Energiengesetz da. Das heißt, hinter dem Geschäftsmodell hier liegt auch immer noch das alte Geschäftsmodell des EEG. Wir nutzen es nur nicht und müssen es nicht nutzen und niemand muss dafür irgendetwas bezahlen oder dafür aufkommen, solange wir hier den Strom direkt liefern und ThyssenKrupp ihn auch direkt abnimmt und bezahlt.
Das heißt, wenn Herr Matuschek auf die Idee kommt, zwischendurch zu sagen, das war jetzt alles schön und gut, Herr Nitschke, mit dem Windstrom hier, wir bauen jetzt unser eigenes Solarkraftwerk um die Ecke, fahren die Produktion vielleicht ein bisschen runter oder haben eine andere Energieversorgung, kann er auch dann nach x Jahren sagen, nein, ich brauche es nicht mehr. Und dann ist eben dann diese Rückfalloption zum Erneuerbaren Energiengesetz da. Das heißt, dann gibt es dann diese fixe Einspeisevergütung.
Ja, also ich wäre ja froh, wenn Herr Matuschek das sagen würde, noch eine Solaranlage dazu bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist so, dass wir halt viele energieintensive Betriebe in Deutschland haben, die stattdessen den Standort verlagern, die vielleicht ganz schließen. Wir haben das jetzt in Teilen der Aluindustrie schon erlebt, dass die Hütten runtergefahren sind. Die würde ich ja auch gerne beliefern. Aber da kann ich jetzt nicht sagen, liebe Bank, gib mir mal den Kredit dafür, dass ich den Windpark bauen kann, weil mein Abnehmer ist Aluminium XY. Dann wird die Bank sagen, das ist eine schöne Idee, aber das lassen wir mal. Das muss sich aber drehen. Wir müssen es hinbekommen, dass auch dafür die Projekte gestartet werden, dass auch die Aluindustrie und die anderen Teile der energieintensiven bleiben können. Das wieder durch bilaterale Lieferbeziehungen. Aber dann brauche ich als Investor in einen Windpark tatsächlich die Sicherheit durchs EEG, dass, wenn alle Stricke reißen, ich da wieder rein kann.
So, wir haben jetzt gerade schon sehr, sehr viel über Rahmenbedingungen gesprochen. Das klang immer wieder durch in den Antworten. Das ist zwar ein Pilotprojekt hier, man kann es möglicherweise auch wieder replizieren, also auch woanders machen. Aber es wäre doch so viel einfacher, wenn man doch einige Regeln nochmal besser gestalten könnte. Milan, was habt ihr denn jetzt hier gelernt, also während ihr dieses Projekt umgesetzt habt? Und welche Ableitungen kann die Politik denn hier machen, damit in der Tat auch in Zukunft sowas sehr viel schneller gebaut werden kann?
Also das Erste ist mal generell Direktbelieferung so zu definieren, dass direkt geliefert wird. So trivial das ist, aber eine Längenbegrenzung für das Kabel, das hier verlegt wird, ist Unsinn.
Ist das bislang eine willkürliche Begrenzung gewesen oder gibt es da irgendeinen technischen Grund, der dahinter steht?
Also zuallererst mal muss man eine Direktbelieferung so definieren, wie sie ist. Nämlich eine direkte Belieferung mit einer Leitung vom Windpark zum Industriewerk. Punkt. Warum muss da eine Längen- oder Entfernungsbegrenzung mit rein? Diese Entfernungsbegrenzung ist zunächst einmal dadurch gegeben gewesen, dass man im Gesetz stehen hatte, es muss in unmittelbarer räumlicher Nähe sein. So, das sind quasi 1,50 Meter. Damit geht's schon mal nicht. Und alles andere ist mit einer gewissen Rechtsunsicherheit behaftet. Bei so einer Rechtsunsicherheit kann man nicht investieren. Jetzt kam neu ins Energiewirtschaftsgesetz diese Zahl 5 Kilometer. Die ist tatsächlich ziemlich gewürfelt worden in den Verhandlungen der Ampelkoalition. Das heißt, man hat verschiedene Zahlen da im Raum stehen gehabt und dann hat man irgendwie auf die Mitte getippt und gesagt, 5 Kilometer sind's. Es ist ziemlich klar, wenn ich ein Kabel legen muss, das verlegen muss, ist das erstmal sehr, sehr teuer. Ich würde niemals eine solche Direktlieferung auf über 10 Kilometer beispielsweise ausnehmen, weil ich das gar nicht mehr rechnen würde. So, warum also nicht generell sagen, ganz egal, wie weit es weg ist? Denn es kann natürlich sein, dass so ein Windpark eben in 5 Kilometer Entfernung noch nicht angeschlossen werden kann. Dass man eine Topografie hat, dass man an andere Flächen ran muss, dass das Industriewerk vielleicht so sehr in der Stadt liegt, dass die 5 Kilometer nicht reichen. Da muss ich die Möglichkeit haben, auch eine längere Distanz zu überwinden. Das muss im Energiewirtschaftsgesetz geändert werden und auch im Erneuerbare-Energien-Gesetz geändert werden. Dann gibt es noch einen Haufen anderer kleiner Stellschrauben, die man da anfassen kann. Und dann kann man das, was wir hier haben, auch beliebig oft vervielfältigen, vervielfachen in der Republik, weil es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele Industriegebiete, die am Rande von Städten liegen und wo direkt im Umfeld auch Windenergie nutzbar ist, im Moment noch gar nicht angedacht wird, aber dadurch erstmal erschlossen werden
kann. Das heißt, der Hauptknackpunkt ist tatsächlich diese räumliche Nähe. Und wenn ich das richtig jetzt rausgehört habe, kann man es eigentlich dem Markt überlassen, wie weit denn dieser Windpark oder meinetwegen auch ein Solarpark angeschlossen wird, denn irgendwann rechnet sich das Ganze nicht mehr. Und das Rechnen wird wahrscheinlich auch definiert durch die Anzahl der Eigentümer von Flächen, die ja zwischen dem Windpark und dem Industriebetrieb ja auch liegen. Sie sind ja jetzt nicht bis zum Windpark Eigentümer dieser Flächen, Herr Matuschek, richtig?
Ja, das ist richtig. Aber für die Trassenführung, für den Anschluss war SL Naturenergie verantwortlich und haben das dann entsprechend am Ende des Tages so gestalten können, dass es dann trotz des ein oder anderen Widerstands, des ein oder anderen Einspruches dann doch ins Ziel gekommen ist.
Welche Instrumente habt ihr dort, Milan? Also außer jetzt über jedes Flurstück zu laufen und die Bauern zu überzeugen, dass sie was für den Klimaschutz tun sollen?
Naja, das ist eine ganz normale Akquisearbeit. Das heißt, wir akquirieren die Flächen. Da werden Nutzungsverträge geschlossen und die Flächeneigentümer erhalten dann natürlich auch eine Flächenpacht dafür. Da wird kurz drüber verhandelt und dann ist das der Wert, der an der Stelle auch gezahlt wird. Das Problem hat man dann, wenn dazwischen Flächeneigentümer sind, die möglicherweise Gegenwindenergie sind, gerade in ihrer Nähe. Also bei mir kommst du nicht durch mit deinem Kabel. Oder man hat Leute dabei, da gibt es den einen oder anderen Großgrundbesitzer in Deutschland immer noch. Also da sind insbesondere, wenn man in waldreiche Gegenden wie hier kommt, dann hat man den einen oder anderen da. Er sagt, da will ich aber ganz viel mehr für haben. Ja, irgendwann rechnet sich das auch nicht mehr. Aber das ist eine Verhandlungssache, das kriegt man hin. Das eigentliche Problem ist ja erstmal, die Genehmigung für den Windpark zu haben. Also dieser hier wurde vor, ich über 12 Jahren, glaube ich, begonnen zu planen. Das ist noch länger her, weit vor meiner Zeit beim Unternehmen selbst. Lag lange auf Eis. Die Kommune hat sich da auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und dann irgendwann ging es auf einmal los, und jetzt könnte er eine Genehmigung bekommen. Also diese lange Wartezeit, die zu überbrücken, wäre erstmal aller Mühe wert. Jetzt ist das natürlich ein Modell hier. Man stelle sich einfach mal vor, wir hätten von vornherein kooperiert und wären gemeinsam aufgetreten, hätten gesagt, hier ist ein Unternehmen, das möchte am Standort bleiben. Das hat am Standort sicher das die meisten Arbeitsplätze vor Ort. Und dieses Unternehmen braucht Strom. Und das gilt ja ehrlich gesagt für jedes produzierende Unternehmen in Deutschland. Und dann geht man gemeinsam hin und sagt, und deswegen, lieber Bürgermeister, liebe Bürgermeisterin, wollen wir ja auch eine Genehmigung für Windpark haben. Und wir müssen das Kabel ziehen können. Dann kann man die Sachen deutlich beschleunigen. Also wenn hier Industrie und Windenergie, Stromerzeugung zusammengehen, dann kann das Ganze viel, viel schneller gehen.
Und das war ein Argument hier vor Ort, dass Sie zur Politik gegangen sind, zu den kommunalen Aufsichtsbehörden und Genehmigungsbehörden, dass Sie gesagt haben, also ohne Wind geht es leider nicht mehr weiter?
Also hier in Hagen-Hohenlimburg war die Reihenfolge noch andersrum. Erstmal war der Windpark geplant über Jahre und Jahre und Jahre. Dann konnte er endlich realisiert werden. Dann haben wir geguckt, wie kriegen wir den Strom ins Netz, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Zukünftig kann man das natürlich anders machen. Mhm. Kann sagen, so, jetzt lass uns doch mal die Windparks direkt in der Nähe der großen Energieverbraucher bauen. Flächen, die bisher dafür überhaupt nicht in Augenschein genommen wurden, aber die sich jetzt in dieser Kooperation natürlich richtig lohnen für alle Beteiligten.
Aber das war in der Tat der Umstand, dass wir jetzt eine Lösung haben mit wirklichem Pilotcharakter. Das war von Anfang an so nicht der Plan. Ja, das war ein separates Vorgehen, was sich am Ende dann zu einem Bild gefügt hat. Aber dieser lange Prozess, bis das hier zu einem Bild gefügt hat, ich glaube, das kann man in Zukunft deutlich abkürzen mit dem Ansatz, dass man gemeinsam solche Themen voranbringt und gemeinsam überlegt, wie man Industriewerke in Deutschland mit grünem Strom versorgt.
Die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen war ja hier vor Ort, hat das Ganze eröffnet. Sie haben viel und auch gute Presse bekommen. Haben Sie jetzt im Nachgang da auch noch viele tolle Zuschriften bekommen von der Bevölkerung oder von Kollegen aus dem Konzern, die gesagt haben, an anderen Standorten stellen wir uns das auch so vor, oder vielleicht sogar von Kollegen insgesamt in Deutschland in der Industrie?
Ja, es ist in der Tat der Fall. Wir haben am Anfang gedacht, wir machen hier mal so eine kleine Feierstunde, um den Anschluss hier entsprechend gebührend zu würdigen. Und das hat dann doch eine Dynamik entfaltet. Das fing ja dann an mit den ersten Meldungen. Ich hatte das auch gar nicht so auf der Agenda, dass es tatsächlich deutschlandweit das erste Industriewerk ist, was mit grünem Strom aus der Nachbarschaft versorgt wird. Und daraus ist so eine Dynamik entstanden, und es ist in der Tat so, weil wir im Nachgang sehr viele positive Rückmeldungen bekommen von allen möglichen Partnern. Wir haben sehr positive Feedbacks bekommen von unseren Kunden, aber auch aus dem gesamten Unternehmen, hier aus der Öffentlichkeit. Und nicht zum Schluss ist das natürlich auch hier für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch mal wieder eine positive Meldung, die wir hier haben, wie wir hier gemeinsam ein Projekt vorangetrieben haben, was auch so erfolgreich dann gestaltet worden ist.
Ich bin jetzt dieser Tage auch nochmal hier quer durch Hagen gefahren. Die Windkraftanlagen, jetzt wahrscheinlich nicht nur die jetzt hier für das Werk, aber insgesamt sind ja durchaus präsent. Trägt dann ein solches Projekt dann auch zur Akzeptanz der Bevölkerung bei, Milan?
Ja, das ist so. Insgesamt ist die Akzeptanz der Windenergie zum Glück deutlich gestiegen, weil die Menschen verstanden haben, dass wir den Windstrom brauchen. Das haben Sie vielleicht vorher verstanden, weil irgendwann auch beim letzten der Groschen fällt, dass es wohl einen Klimawandel gibt und dass man was dagegen tun muss mit sauberem Strom. Aber die anderen haben es spätestens dann verstanden, als die Energiepreise durch die Decke gegangen sind nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und die Folgen auf die Gasversorgung. Und der Gaspreis hat wieder auf den Strompreis gewirkt und auf einmal hat sich alles verdoppelt und verdreifacht. In der Zeit ist, glaube ich, dem Letzten klar geworden, wir brauchen grünen Strom. Deswegen ist die Akzeptanz schon in den letzten 2-3 Jahren drastisch gestiegen. Hier ist es so konkret, dass man es regelrecht anfassen kann. Also hier arbeiten einfach auch 1000 Menschen und die haben Familien und die wissen jetzt, ein Großteil des Stroms wird eben erneuerbar erzeugt. Und offensichtlich war das auch fürs Unternehmen so lukrativ zu sagen, wir schließen hier einen Vertrag über mehrere Jahre und können damit wettbewerbsfähig sein. Das wäre das Ziel. Und damit jetzt auch Land auf Land ab loszugehen, das macht schon Sinn.
Das heißt, Esselt Atomenergie wird jetzt einer der Hauptansprechpartner sein können für die Dekarbonisierung der deutschen energieintensiven Industrie.
Boah, das wäre toll. Jetzt sind wir erstmal ein kleines mittelständisches Unternehmen, das im Ruhrgebiet sitzt und deswegen da sehr nah dran ist und das auch ein bisschen im Blut hat. Deswegen wollen wir das hier durchaus in NRW machen. Aber es kommt jetzt gar nicht darauf an, dass wir das alles machen, sondern das muss bundesweit jetzt losgehen. Also wir können uns, glaube ich, sehr ernsthaft Sorgen darüber machen, die energieintensive Industrie in Deutschland halten zu können. Die Aluindustrie haben wir fast schon verloren. Andere Metalle sind auch teilweise weg. Die Stahlindustrie hat noch ihren Kern hier. Die Stahlweiterverarbeitung wie in Hohenlimburg noch erheblich. Und wie eben ausgeführt, die ganze dahinter gelagerte Wertschöpfungskette ist auch noch hier. Wenn uns das zusammenfällt, weil wir nicht genug Strom und nicht genug günstigen erneuerbare Energienstrom haben, dann passiert was mit der Volkswirtschaft in Deutschland. Das müssen wir verhindern. Also deswegen ist jeder, der irgendwie Windparks plant, aufgerufen, da was zu machen. Aber vor allen Dingen müssen die Unternehmen selber auch aus dem Quark kommen und sagen, so, das war hier mal ein Beispiel. ThyssenKrupp verdient da offensichtlich was mit oder spart Kosten dabei und hat grünen Strom, kann damit werben. Das will ich auch. Weil dann gehen nicht nur die Unternehmen aus dem Bereich Windenergie auf die Gemeinden und Landkreise los, sondern dann tun das auch die Unternehmen und sagen, ey, sieh mal zu, Landrat, ich will, dass hier noch Windparks genehmigt werden, damit auch wir demnächst günstigen Strom haben.
Dieses Projekt hat jetzt auch eine kleine Welle bei Ihnen im Konzern losgestoßen, Herr Matuschek. Also wann sehen wir jetzt die nächsten Projekte von ThyssenKrupp?
Also wir sehen uns als ThyssenKrupp ja durchaus als Vorreiter in der Grüntransformation. Sie wissen, wir haben eine erste Großinvestition ausgelöst, um an unserem Standort in Duisburg mit einer Direktreduktionsanlage durch Wasserstoff Roheisen zu produzieren. Auch das erste Projekt in der Größenordnung, was in Deutschland durchgeführt wird. Also von daher schauen wir natürlich, dass auch bereits auf der Flüssigphase, die einen Großteil an CO2 in ein Stahlprodukt einbringt, wie die Transformation vorantreiben. Was wir unter Beweis gestellt haben, ist, dass durch beherztes unternehmerisches Handeln auch lokal hervorragende Lösungen entstehen können, um diese Dekarbonisierung auch in Folgeprozessschritten voranzutreiben und damit das Gesamtbild dann zu vervollständigen.
Ja, wir haben jetzt ja wirklich schon einen kleinen Ritt durch die Thematik gemacht. Und ich glaube, diejenigen, die sich so ein bisschen mit dem Thema jetzt auch beschäftigen, sehen, dass es nicht ganz einfach ist auf der einen Seite, aber eben auf der anderen Seite doch sehr einfach sein kann, wie wir es ja an diesem Standort ja auch festgestellt haben. Vielleicht steigen wir noch mal ganz kurz ein, was Sie denn überhaupt hier vor Ort produzieren. Sie haben es zu Beginn ja so ein bisschen anskizziert. Vielleicht können Sie noch mal ganz konkret sagen, welche Produkte Sie hier produzieren. Und dann würde ich ganz gerne dann doch auch noch mal Richtung Milan noch mal rüberschwenken, um zu fragen, was denn neben der direkten Stromversorgung im Bereich Wasserstoff denn tatsächlich auch heute machbar wäre, auch aus der Perspektive gerade des Projektentwicklers und vielleicht sogar auch das Thema Carbon Capture, also wie man quasi auch CO2 direkt auch abscheiden kann.
Ja, an unserem Standort hier in Hohenlimburg betreiben wir eine Warmbahnstraße, eine sogenannte Mittelbahnstraße, auf der wir ein sehr anspruchsvolles, hochwertiges Warmbahnprodukt produzieren. Ein Warmbahnprodukt mit sehr engen Toleranzen, das wir an unsere Kunden liefern, die entweder mit diesem Produkt unmittelbar ein Folgeprodukt darstellen für Getriebeanwendung beispielsweise oder das Vormaterial für die Kaltwalzindustrie, die hier einen sehr starken Fußabdruck im Lendetal hat, die mit diesem sehr eng tolerierten, hochwertigen Material dann durch Folgeschritte wie Kaltwalzen, Glühen, Härten, Vergüten dann sehr präzise, hochwertige Kaltbandprodukte herstellen. Das kann man nicht mit jedem beliebigen Vormaterial machen, sondern gewisse Produkteigenschaften, die vererben sich in der Prozessfolge. Das heißt, Sie können ein hochwertiges Kaltbandprodukt nicht aus einem beliebigen Warmbandprodukt machen. Und das ist genau diese integrierte Wertschöpfungskette, die wir hier haben. Ein sehr präzises Warmband, aus dem dann sehr präzise Folgeprodukte dargestellt werden.
Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, also wo dann letztendlich auch für den Endkonsumenten diese Produkte auch sichtbar sind?
Ein Großteil unserer Produktion landet am Ende der Wertschöpfungsketten im Fahrzeugbau und der Automobilindustrie. Hier in Sicherheitsteilen beispielsweise, wie Airbag-Komponenten, wie Anschnallgurte, Gurtlaschen, aber auch Getriebeanwendungen, Chassisteile, Querlenker beispielsweise, überall dort, wo höchste Präzision im Fahrzeugbau erforderlich ist. Wir sind aber auch aktiv bei Landmaschinen, bei Messer, Sägen, Klingen, überall dort, wo hochwertige Anwendungen mit engsten Toleranzen erforderlich sind.
Windkraftturbinen auch?
Windkraftturbinen, das ist in der Tat ein Produkt, da war ich in meiner vorherigen Aktivität sehr aktiv. Ich habe das weltweite Autogeschäft bei ThyssenKrupp Steel geleitet und den Bereich des nicht kornorientierten Elektrobrands. Also überall dort, wo Energie erzeugt wird, in einer Windturbine, in einer Gasturbine oder wo Energie verbraucht wird, in einem Motor, überall, wo sich etwas dreht, da kommt nicht kornorientiertes Elektroband zum Einsatz. Und das ist auch ein Fokusthema, was wir in unserem Werk in Bochum vorantreiben.
Damit schließt sich ja der Kreis, also auch zu den grün erzeugten Windkraftanlagen. Aber was ich ja gerade schon noch mal ganz kurz angesprochen habe, neben der Direktstromversorgung, wie schaut denn ein Windkraftprojektierer auf das Thema Wasserstoff und grünen Wasserstoff für diese Produktionsbereiche?
Also zunächst mal der grüne Wasserstoff. Der wird nicht nur importiert, der wird vor allen Dingen auch hier produziert werden. Der muss auch hier produziert werden. Wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, ich habe jetzt diese 4 Windenergieanlagen oben auf dem Berg, über dem Werk hier. Und damit kann ich allein schon die Hälfte des Stromverbrauchs abdecken. So, dann mache ich daraus 8, kann ich den Stromverbrauch ganz abdecken. Mache ich daraus vielleicht von 4, mache ich 40. Was mache ich denn dann mit dem Überschussstrom? Und tatsächlich ist es ja so, dass wir durchaus noch eine sehr große Zahl zusätzlicher Windenergieanlagen auf den definierten 2% der Landesfläche dann auch errichten werden. Die brauchen wir auch, sodass auch dann, wenn mal wenig Wind weht, immer noch genug Strom da ist. Aber wenn dann viel Wind weht, habe ich halt viel mehr Strom, als ich eigentlich sofort loswerden kann. Dann ist es ideal, dass ich mit Strom Wärme erzeugen kann, dass ich mit Strom Autos laden kann, aber eben auch, dass ich mit Strom Wasserstoff produzieren kann. Und dann wird der Wasserstoff quasi ein Abfallprodukt der Überschuss-Windstrommengen oder Solarstrommengen. Und das ist auch notwendig, um eine Stabilität im System hinzubekommen. Der Strom muss irgendwo hin. Dann habe ich den Wasserstoff. Heute allerdings sieht es noch ganz anders aus. Heute bekommt man erstmal gar keinen Wasserstoff oder so gut wie gar keinen. Erst recht keinen grünen Wasserstoff. Heute haben wir keine Pipelines, keine Rohrleitungen, mit denen wir den Wasserstoff transportieren können. Heute haben wir keine weitergehende Infrastruktur. Das heißt, jetzt gerade ist die Stahlindustrie beispielsweise vor die Herausforderung gestellt, auf Wasserstoff umzustellen. Aber wie soll sie das machen, wenn der Wasserstoff noch nicht da ist? Also die Bedingung dafür, dass es funktioniert, ist, dass wir die erneuerbaren Energien schneller ausbauen und dass wir auch die entsprechende Infrastruktur schaffen. Weil darauf zu hoffen, dass wir den einfach aus allen nordafrikanischen Ländern irgendwie hierher importieren können, das halte ich für illusorisch. Das sind so große logistische Herausforderungen. Da sind so viele potenzielle Krisenherde auch wieder da. Das wird nicht funktionieren. Den Wasserstoff werden wir größtenteils hier produzieren.
Neben Wasserstoff gäbe es ja auch noch die Option, das wurde ja vor einigen Jahrzehnten ja noch sehr viel intensiver diskutiert als zuletzt, wobei man ja auch sagen muss, dass auch in den letzten Monaten das Thema wieder so ein bisschen hochkam, nämlich Carbon Capture oder Carbon Usage, also auf Deutsch die Abscheidung oder auch die Nutzung von CO2, gerade bei energieintensiven Prozessen. Guckt da der Erneuerbare Energienmanager Milan Mitschke vielleicht ein bisschen versöhnlicher drauf inzwischen, weil er auch inzwischen anerkannt, dass die Dekarbonisierungsziele so schnell dann doch nicht zu erreichen sind?
Also zuerst mal mache ich doch das, von dem ich weiß, dass es funktioniert. Das ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist Elektrolyse. Das ist auch der Transport von Wasserstoff unter bestimmten Rahmenbedingungen. So, und dann gucke ich mal, was muss ich denn gegebenenfalls noch machen? Und ja, man kann natürlich alles probieren. Man kann auch unter dem Oberbegriff der Technologieoffenheit erstmal alles zulassen. Aber der Beweis muss auch erbracht werden, dass die Technologie sicher ist. Ich würde erstmal sagen, im Wesentlichen braucht man sie erst gar nicht. Das heißt nicht, dass man sie unterbinden muss, aber eigentlich braucht man sie nicht. Was man auf keinen Fall machen darf, ist darauf zu setzen, weil das Risiko besteht, dass diese Technologie am Ende dann doch nicht funktioniert, dass wir Leckagen haben. So, und dann stehen wir wieder da und haben nichts. Also auf gar keinen Fall alles zurückstellen und sagen, wir machen jetzt, was weiß ich, Kernfusion und Carbon Capture. Das bringt es nicht, sondern das, was wir jetzt können, das sollten wir auch jetzt machen und damit kriegen wir es auch hin.
Wir hatten das Thema Wettbewerbsfähigkeit vorhin ja schon mal kurz gehabt. Ein Instrument, was auch sehr stark diskutiert wird, ist der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism. Also im Prinzip so eine Art Ausgleichsmechanismus. CBAM, sagen die anderen dazu, eine Abkürzung. Ein Ausgleichsmechanismus, der letztendlich uns erlaubt, dass wir beim Import von Stahl nach Europa, nämlich von Stahl, der dann auch durch sehr CO2-intensive Prozesse erzeugt worden ist und eben günstiger ist, dann doch teurer gemacht wird durch einen Kostenausgleich. Haben Sie sich als ThyssenKrupp damit beschäftigt? Ist das ein gutes Instrumentarium? Wird das dann auch Ihnen helfen, diesen Standort hier abzusichern?
Ja, erstmal ist das natürlich gerade für die Standorte, die Stahl erzeugen, wie beispielsweise unsere Werke in Duisburg, ein wichtiger Punkt, um hier halbwegs eine Augenhöhe mit Importmengen, die aus anderen Regionen der Welt kommen und bei uns hier in die Märkte kommen. Wir tasten uns auch an das Thema ran. Ich halte es erstmal für ein geeignetes Mittel, um hier zu einer Ausgeglichenheit zu sorgen. Aber es sind natürlich weitere Themen noch zu beantworten, Fragestellungen zu beantworten. Wie geht man beispielsweise wiederum mit Gütern um, mit Produkten um, die wir exportieren in andere Regionen der Welt? Wie funktioniert da das entsprechende Spiel auf Augenhöhe bei CO2-reduzierten Produkten?
Ja. Was wir hier machen, ist zunächst mal die Industrie zu, was wir hier machen, ist zunächst mal der Industrie zu ermöglichen, bezahlbaren, sauberen Strom für ihre Fertigung zu nutzen. Das ist ein Schritt zur Wettbewerbsfähigkeit. Wir wissen aber auch, dass wir es mit Exportnationen zu tun haben, bei denen die Energie noch weiter runter subventioniert wird, die dafür teilweise gar nicht zahlen müssen. Und dann ist man natürlich immer noch nicht wettbewerbsfähig. Und wir wissen auch, dass wir es mit Ländern zu tun haben, die durchaus noch länger auf fossile Energien setzen, während wir hier einen Mechanismus haben, der die CO2-Emissionen begrenzt und erneuerbare Energien fördert. Es ist in anderen Ländern so, dass die, siehe China, nach oben hin immer noch unbegrenzt sind faktisch. Und dann braucht man sowas wie den Carbon Border, das Carbon Border Adjustment. Also ich muss die Möglichkeit haben, ein Gleichgewicht herzustellen. Wenn die Industrie keine Chance hat, ein Level Playing Field mit China und den USA herzustellen, dann kann sie nicht bestehen. Das gilt ja, so viel muss man auch einschränken, ja erstmal nur für den europäischen Wirtschaftsraum. Überall anders ist man quasi in Wild West. Aber zumindest in Europa sollte es doch so sein, dass die europäische Nachfrage bestimmte Regeln zu beachten hat. Und das heißt eben, dass die Produkte, die hier erworben werden, dann auch den entsprechenden CO2-Standard haben. Und wenn sie es nicht haben, dann muss da eben so etwas wie ein Klimazoll quasi, Carbon Border Adjustment, darauf entrichtet werden, um diesen Ausgleich zu schaffen. Das ist nötig. Wir erleben das gerade in der Diskussion um Elektromobile aus China, um andere Produkte. Also das eine ist, dass man sich immer die CO2-Emissionen aus China mit einkauft. Und das andere ist, dass das Ganze noch vom chinesischen Staat massiv subventioniert wird. Und wenn man dann das Gegenmodell hat, nämlich hier hochwertig zu produzieren und das mit sauberem Strom tun zu wollen, ja, dann muss man auch entsprechend gegen unfairen Wettbewerb geschützt werden.
Herr Matuschek, das tun Sie hier vor Ort. Sie können ja richtig stolz darauf sein. Sehen das Ihre Mitarbeiter genauso oder ist das total uninteressant?
Nein, ganz im Gegenteil. Also wir sehen ja, dass das Thema Klimaschutz und auch Energiewende auch gesellschaftlich einen breiten Raum einnimmt. Und von daher ist das natürlich auch für unsere Kolleginnen, für unsere Kollegen ein Thema, was wichtig ist, weil sie sind ja auch häufig in so einer Rechtfertigungsrolle. Bei was für einem Unternehmen arbeitest du? Ist das nicht dreckig? Ist das nicht schmutzig? Ist das nicht von den Emissionen so, dass es unsere Umwelt belastet? Und wir sehen jetzt, dass wir durch solche Lösungen natürlich auch Punkte haben, Themen haben, die unsere Mitarbeiter auch wieder in die Lage versetzen zu sagen, seht mal her, was wir hier machen, was wir hier schaffen. Wir tragen aktiv zum Klimaschutz bei mit dem, was wir hier in die Tat umgesetzt haben.
Herr Matuschek, Milan Nitschke, ich glaube, Sie haben hier wirklich ein wirklich tolles Projekt geschaffen. Können wir dem einfach nur eigentlich nur wünschen, dass es sich weiter verbreitet, in Deutschland, in Europa natürlich auch. Und ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden. Let's Talk Change und Deep Dive Cleantech gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Um noch mehr Menschen von den Lösungen einer sauberen Wirtschaft und einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu erzählen, abonniert, teilt und kommentiert unsere Podcasts.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.